الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Meine lieben Geschwister, das Eid al-Adha, das Opferfest, das Gebet wurde nun begangen und die Pilger sind vom Kehren nun langsam auch vom Berg Arafat zurück und der Höhepunkt der Hajj ist vorbei. Und die 10 Tage, die 10 besten Tage des Jahres sind vorbei. Wir gedenken mit diesem Fest das Leben von Ibrahim a.s. Und die Geschichte seines Opfers ist im Koran schnell erzählt. Ich lese es nur auf Deutsch vor, damit wir schnell fertig sind. Da verkündeten wir ihm einen nachsichtigen Jungen. Als dieser das Alter erreichte, dass er mit ihm laufen konnte, sagte er, O mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte. Schau jetzt, was du dazu meinst. Er sagte, O mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird. Du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Standhaften finden. Und als sie sich beide ergeben hatten und er ihn auf die Seite der Stirn niedergeworfen hatte, riefen wir ihm zu, O Ibrahim, du hast das Traumgesicht bereits wahrgemacht, gewiss, so vergelten wir den Gutes Tuenden. Das ist wahrlich die deutliche Prüfung. Und wir lösten ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten, Friede sei auf Ibrahim. Salamu ala Ibrahim. Das ist eine Geschichte, die die Menschen schon immer zutiefst ein bisschen verstört hat, gerade in der heutigen Zeit sowieso, aber auch schon damals. Wieso wird ein Kind geopfert? Wieso wird das Ibrahim als Traum gezeigt? Und wenn wir aber den Kontext beachten und wenn wir uns die Geschichte anschauen und die Umstände, unter denen das passiert ist, dann macht diese Geschichte großen Sinn und sie zeigt, wie sehr Islam und die Religion versucht, immer das Üble zu bekämpfen. Was wir wissen, wir denken immer, die Menschen entwickeln sich stetig nach oben und weiter und werden besser und schlauer und stärker. Aber das ist nicht wahr. Wie man jetzt aus archäologischen Funden weiß, sind die Steinzeit, die sogenannten Steinzeitmenschen, waren sie die gesündesten Menschen, die jemals gelebt haben? Es gab praktisch keine Infektionskrankheiten, weil die Menschen nicht mit Tieren zusammengelebt haben und fast alle Infektionskrankheiten kommen nur durch das Zusammenleben mit dem Tier. Sie waren die stärksten und ausdauerndsten Menschen, weil sie immer weiterziehen mussten und am Tag, wenn sie gejagt haben, bis zu 40 Kilometer gelaufen und gejoggt sind. Also jeder konnte ganz normal einen Marathon absolvieren, ohne dass das für ihn ein Problem war. Sie waren gleichzeitig auch die klügsten Menschen, weil sie sehr viel körperliche Geschicklichkeit auch haben mussten und dass das Gehirn schult, wenn du viel mit deinen Händen machst, wenn du filigrane Arbeit machen musst, und das mussten sie zum Beispiel alleine, um ein Feuer anzuzünden innerhalb von Minuten, ist das eine sehr schwierige Arbeit, die nachweislich deine Gehirnmasse zunehmen lässt. Und wir wissen heute, dass es alles, was die Menschheit ab da erfunden hat, hat zwar für die Bequemlichkeit der Menschheit gesorgt, aber hat sie gleichzeitig auch schwächer gemacht. Und insbesondere ist ein großer Moment der Schwäche die landwirtschaftliche Erfindung, dass der Mensch sesshaft wird, dass er sich nicht mehr bewegen muss. Damit kommt auch erstmal Besitz und dass der Mensch mehr hat, als er tragen kann. Und auch am Anfang ist es eine Luxussituation, es gibt viel zu essen, aber dadurch, dass dann sehr viel sehr viele Kinder geboren werden, gibt es dann auch wieder relativ wenig zu essen. Und diese Ernährung ist nachweislich, das wissen wir bis heute, eher schlecht für den Menschen. Die eigentliche gute Ernährung ist fleischhaltig, ist für den, die gut für den Menschen ist eher fleischhaltig und eher pflanzlich. Und ab da geht es mit Weizen los und das ist eher nicht so gut für den Menschen. Viele Kalorien, wenig Nährstoffe. Das heißt, durch diesen Fortschritt sind Menschen, haben sie einen Teil ihrer Fähigkeiten verloren. Und wir werden finden, wir denken immer, oh, je früher wir zurückgehen, desto mehr barbarischer waren die Menschen und desto mehr Menschenopfer werden wir finden und desto mehr haben sie sich alle gegenseitig getötet. Aber das ist nicht so. Man findet fast keine Menschenopfer in der sogenannten Steinzeit. Ab wann findet man vor allem diese rituellen Menschenopfer, dass Menschen einfach getötet werden? Erst ab dem, dass die Menschen Landwirtschaft erfunden haben und immer mehr in Städten leben. Und das ist eine große Frage, warum? Und wahrscheinlich ist die eine Antwort darauf oder die logischste Antwort darauf, dass die Menschenopfer erfunden wurden, weil mit den Städten ist gleichzeitig auch das erste Mal eine Elite entstanden. Anführer, das gab es vorher nicht. Sklaven entstanden, das gab es vorher nicht. Es gab keine Sklaven. Und diese Anführer wollten ihre Privilegien und ihren Besitz an ihre Kinder und Söhne weitergeben, aber die waren nicht so begabt wie ihre Väter. Also mussten sie irgendwie ihre Führerschaft und ihre Privilegien und ihren Besitz in Sicherheit bringen. Und wie macht man das? Indem man die Religion und die Götzen, an die die Menschen immer wieder anheimfallen, dazu benutzt hat, zu sagen, dein Götze braucht ein Opfer. Es ist eine Überschwemmung passiert. Warum? Ah, wir haben ihn nicht zufriedengestellt. Der und der Götze braucht ein Opfer. Der und der Götze braucht ein Opfer. Und dann bin ich natürlich als Anführer schlau und opfere nicht irgendjemanden, sondern ich opfere den, der meiner Macht gefährlich wird, der mich kritisiert, der sagt, warum bist du eigentlich noch unser Anführer? Du bist nicht so schlau wie dein Vater, du bist nicht so stark wie dein Vater, du bist nicht so gut wie dein Vater. Den werde ich opfern. Und mit, das mache ich ein, zwei, drei Mal, dann werden mich die Leute nicht mehr kritisieren. Dann wird jeder wissen, derjenige, der mich übers Jahr kritisiert, ist am nächsten Opferfest dran, weil er wird dann ausgesucht zum Menschenopfer. Und wir finden, dass diese Menschenopfer sich verbreitet haben mit der Verstädterung bei den Menschen, mit der Bildung von Eliten. Und wir wissen von Ibrahim a.s., dass er in die größte damalige Stadt der damaligen Welt, also nachdem diese Entwicklung schon einiges an Jahrhunderten mit sich genommen hat und die Menschen immer größere Städte gebaut haben, ist Ibrahim a.s. in der größten damaligen Stadt, fortschrittlichsten Stadt geboren worden. Und zu seinem Leben und von Kindheit an kennt er es, dass jedes Jahr ein, zwei, drei Menschen geopfert werden müssen und dass jeder Gott sein Menschenopfer verlangt. Er kennt das gar nicht anders. Und für ihn ist es völlig logisch und er stellt es auch gar nicht in Frage. Deshalb, als er das Traum, als er Allah findet und als er dann den Traum hat, er soll seinen Sohn opfern, für ihn ist es gar nicht eine schockierende Sache, weil er ist völlig, für ihn ist das völlig normal, ach so, ja, natürlich, die Götter verlangen Opfer, also jetzt habe ich Allah gefunden, den einen Gott, aber es ist klar, er verlangt auch ein Opfer. Er denkt gar nicht darüber nach, dass es vielleicht etwas Falsches ist. Aber Allah will ihm beibringen, ihm und der Menschheit beibringen, dass das was Falsches ist. Und dass die Religion hier benutzt wird, um Falsches zu tun und um Terror zu verbreiten und um die Menschen zu versklaven. Und so geschieht diese Geschichte. Und diese Geschichte deshalb hinterlässt sie so einen tiefen Eindruck auf die gesamte Menschheit, denn sie ist der Anfang vom Ende des Menschenopfers. Ibrahim a.s. ist der Erste, der mit dieser Geschichte, die ihm passiert, und Allah benutzt ihn, um zu zeigen, das Menschenopfer ist nicht etwas, was irgendein Gott verlangt. Es ist etwas, was die Menschen dazu benutzen, um sich gegenseitig unter Kontrolle zu finden. Und tatsächlich, wir finden, dass mit Ab-Ibrahim Menschenopfer immer weiter abnehmen, bis zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt es zwar vereinzelt noch Menschenopfer, aber eher selten. Mit Ibrahim alaihi salam tatsächlich haben die Menschenopfer abgenommen. Das, meine lieben Geschwister, noch etwas dazu, wie diese Geschichte zeigt, dass sie absolut Sinn macht und wie Allah den Propheten Ibrahim benutzt hat, um eine Verbesserung in dieser Menschheit auf dieser Erde zu bringen. Möge Allah uns alle diesen Eid segnen. Möge Allah segnen, was wir schlachten, was wir spenden, was wir in unseren Heimaten an Opfertiere darbringen, was wir hier an Opfertieren darbringen. Möge Allah uns zu dem geschlachteten Fleisch alle zusammenbringen und möge er uns hier in unseren Familien zusammenbringen, auf das wir gemeinsam speisen, gemeinsam von diesem Fleisch essen. Möge er uns ins Bewusstsein bringen, dass wir uns um die Armen kümmern. O Allah, segne uns diesen Tag. O Allah, mache, dass die letzten 10 Tage für uns erfolgreiche Tage waren. Akzeptiere unsere Taten aus den letzten 10 Tagen. O Allah, weise unsere Taten nicht zurück. Heile diese Taten und akzeptiere sie und lass uns dereinst in das Paradies eingehen. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Jazakumullahu khairan, Eid Mubarak inshallah.